ARD.
Das Ding ist, wenn man eine Schauspielerin ist oder ein Schauspieler, ist man einfach eine Projektionsfläche.
Ja.
Ich meine, das ist als Sängerin oder Sänger ähnlich.
Voll.
Aber du kannst immer noch selbst über dich bestimmen und selbst entscheiden. Und bei uns ist es so, die Leute denken, sie kennen dich.
Krass.
Weil sie halt deine Filme gesehen haben. Und können nicht abstrahieren, dass das nicht ich bin.
Also, ich habe letztens eine Situation gehabt, da war ich was essen mit einer Familie.
Ja.
Da waren Kinder am Tisch.
Ja.
Und dann hat sich wirklich ein Typ ans Tischende gestellt und hat vom ganzen Tisch, ohne zu fragen, ein Foto gemacht. Ey, ich bin wie eine Furie.
Ah, sehr gut.
Wirklich, wie eine Furie aufgestanden und habe gesagt so, Alter, hast du Lack gesoffen?
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Jasna Fritzi-Bauer
und
Stefanie Heinzmann.
Das ist 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3, Produktion mit Vergnügen.
Jasna, schön, dass du da bist.
Stefanie, dass du nochmal wiedergekommen bist.
Ja, ne? Aber es ist gut. Ich fand das letztes Mal schön.
Ich auch.
Wir machen direkt weiter, oder?
Finde ich auch.
Wir haben aufgehört letztes Mal bei meinen Eltern.
Ja.
Bei
deinen süßen
ja,
Eltern,
bei
die 50 Jahre zusammen sind.
Das ist einfach
toll.
Das
ist wirklich absurd.
Und ich habe ja erzählt, die haben zusammen gearbeitet,
ja.
Die haben zusammen zwei Kinder großgezogen und haben eigentlich, also würde ich jetzt mal sagen, als Privatperson hätten die eigentlich schon gerne auch lange geschlafen, was jetzt nicht so oft passiert ist, aber die haben sich das dann schon rausgenommen und ich bis heute krass meinen Hut zieh, wie die das hingekriegt haben. Weil ich habe als Kind, ich habe mich nie vernachlässigt gefühlt, obwohl die wirklich viel gearbeitet haben.
Und deine Eltern hatten die eine Gastronomie?
Genau, richtig. Mhm. Die hatten eine Gastronomie. Ich bin da 17 Jahre lang aufgewachsen in dem Ding. Und auch eigentlich lustig, so eine Side-Note. Aber ich meine, es war ein Raucherrestaurant. Ne?
Geil.
Und ich kann mich in keinster Weise als, ich kann mich daran nicht erinnern. Ich habe kein...
Was?
Ja, es ist so abgefahren. Es fühlt sich an, als wäre das kein Raucherrestaurant gewesen. Ich habe das nicht in Erinnerung und denke mir, ich bin...
Weil das Essen so gut gerochen
hat, vielleicht.
Dass man den Rauch nicht...
Aber ist eigentlich crazy, dass man löscht das so aus.
Aber kannst du dich nicht mehr an diese Zeiten erinnern? Also ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie mein Opa immer vorne im Auto geraucht hat und wie wir auch, weil wir öfter nach Südamerika geflogen sind, wie er sich immer einen Sitz im Raucherabteil gebucht hat. Und das Geile war ja, zumindest bei der Lufthansa, dass einfach nur so ein Vorhang zugemacht wurde.
Ja.
So dumm, wo man sagt, hä?
Ekelhaft. Und kannst du dich so an diesen Geruch erinnern?
Widerlich.
Wirklich? Ich kann mich daran nicht erinnern.
Aber gut, ich habe auch lange Jahre selber geraucht und habe erst vor kurzerer Zeit aufgehört zu rauchen. Deshalb bin ich Rauchgeruch. Das ist krass ekelhaft.
Ja, verstehe. Ja, das verstehe ich. Also ich finde den auch ekelhaft, so kalter Rauch. Aber ich kann mich irgendwie trotzdem nicht dran erinnern. Trotzdem zu meiner Frage, zurück zu meinen Eltern.
Ja.
Work-Life-Balance, ne? Mhm. Das ist ja das Unwort unserer Generation auch. Wie machst du das? Wie ist ich? Weil ich habe in meinem Umfeld keine SchauspielerIn und wüsste das gar nicht. Wie? Weil das ist doch dann wahnsinnig projektbedingt, nehme ich mal an.
Ja, also ich meine, ich glaube, man hat immer so ein bisschen verschobenes Bild, dass man denkt, boah, die sind wahnsinnig viel beschäftigt und arbeiten wahnsinnig viel. Mhm. Aber zum Beispiel nehmen wir jetzt mal einen Tatort, ne?
Mhm.
Wir drehen in 5 Wochen.
Ja.
Das sind 5 Wochen im Jahr.
Ja.
Wir drehen gerade immer nur einen. Wir früher haben wir 2 gedreht. Ja. Hoffentlich zahlt irgendwann jemand wieder mehr GEZ und dann machen wir wieder 2.
Ja.
deshalb sind das nur 5 Wochen meines Lebens. Die sind natürlich dann sehr drastisch und super anstrengend. Und je mehr Wochen ins Land ziehen, desto kaputter wird man
Versteh
auch.
Verstehe ich.
Aber danach hat man halt dann auch mal frei. Also außer man ist jetzt wahnsinnig gut gebucht und arbeitet durch, was natürlich geil ist, weil du einfach nie weißt, wann kommt das nächste.
Ja.
Aber man hat schon viel Freizeit dazwischen. Und ich muss sagen, deshalb liebe ich den Beruf auch, weil ich einfach nicht jeden Tag arbeiten muss.
Ja,
aber ich muss nicht.
Und wie sieht so ein klassischer 5-Wochen-Drehtag aus? Sind das lange Tage?
Ja, oft schon, ne? Ja. Also die Gesetze sind ein bisschen tighter geworden sozusagen.
Ja.
Man darf nicht mehr so viele Überstunden machen. Früher war das richtig schlimm. Also ich hatte teilweise Drehtage mit 16 Stunden.
Krass, ey.
Und dann musst du ja auch dann wieder noch Text lernen und stehst wieder auf und bist eine Stunde in der Maske und dann geht's wieder 13 Stunden drehen. Muss ja irgendwo auch mal schlafen. Aber gut, das ist dann halt für die Zeit so. Aber so normal, also in der ersten Woche ist eigentlich immer ganz chillig, weil man noch denkt, ja cool, jetzt habe ich mal einen Rhythmus.
Klar.
Und dann ist es aber natürlich meistens so, dass man auch schöne Nachtdrehs hat. Und
ja, richtig.
Meistens ist es so, was ich halt total dumm finde, du gehst von den frühen Drehs, also sagen wir mal Montag werde ich um 6 Uhr früh abgeholt und wir drehen bis 18 Uhr oder 19 Uhr.
Auch schon ein langer Tag.
Ja, auch lang, weil Anfahrt und Maskenzeit wird nicht mitgerechnet.
Und das ist so krass, ich finde, das ist Arbeitszeit.
Ja, finde ich auch.
Anreisen ist für mich
find
Arbeitszeit.
Finde ich auch, ich finde es absurd. Vor allem, wenn ich irgendwie eine Stunde Anreiseweg habe.
Voll, ne?
Also völlig absurd. Auf jeden Fall so. Dann wird sozusagen, dann geht man immer weiter in die Versetzung. Wenn man weiß, Freitag ist der Nachtdreh oder Donnerstag, Freitag, dann hast du dann am nächsten Tag vielleicht um 10 und dann Mittwoch dann um 12 und dann hast du Donnerstag 18 Uhr, wo du denkst,
ach,
ja, geil, ey. Und die legen das natürlich schlauerweise aufs Wochenende, also meistens eher auf den Freitag.
Ja.
Weil sie dann Überstunden machen können, weil wir dann im Wochenende sind.
Ach so.
Dann hast du schön auch mal, also ich hatte auch schon so tolle Abholzeiten wie 1, also 1 Uhr nachts.
Ja, ja.
Und denk mir so,
verrückt.
Alter, was soll ich denn jetzt machen bis 1? Ja, schlafe ich.
Dann pennst du, ne?
Ja.
Bist du auch so jemand, der dann einfach pennt?
Ja, klar, ich bin auch müde. Also Entschuldigung,
ja, ne?
Ich kann dann nicht wach bleiben, weil ich denke, jetzt werde ich gleich abgeholt. Und meistens ist es dann auch noch so, ja, hallo Jasna, wir wollten mal ganz kurz, also es verzögert sich alles ein bisschen,
ja,
du wirst
ja,
jetzt erst
genau.
um 2 abgeholt.
Oh toll.
Ich denke mir so, oh nee.
Bist du, wenn du jetzt um 12 abgeholt wirst, mittags?
Ja.
Bist du jemand, der dann den Morgen nutzt oder pennst du dann bis 11?
Kommt drauf an, wie lange ich am Abend vorher gedreht habe.
Ja, verstehe.
Und wie anstrengend es ist und in welcher Woche, Drehwoche wir uns befinden.
Und
ich würde sagen, in den ersten Wochen, ich stehe meistens so gegen 8, 9 wache ich spätestens auf.
Mhm.
So Neandertaler-Rhythmus mäßig, im Sommer auch früher. Bei mir ist so ein bisschen so, die Sonne geht auf, ich bin wach, die Sonne geht unter. Ich bin müde.
Okay, verstehe.
Deshalb ist der Zeitraum, den ich wach bin im Winter, sehr kurz.
Sehr kurz. Ich bin ja irgendwie dafür, die Winterschlaf einzuführen, weil ich könnte mich da auch einfach
so geil.
3 Monate lang einfach einmummeln und pennen.
Tschüss.
Ja, könnte
auch
ich
nicht mehr
auch.
Rausgehen. Und deshalb, also wenn ich jetzt mal so im Hotel bin und vielleicht mache ich dann auch mal ein bisschen Sport, frühstücken, guck mir nochmal den Text an.
Das ist ja für mich eine Frage. Ich kann mir ja keine Texte merken.
Ja, ich
schaffe ich
nicht.
Einfach nicht. Wie machst du das? Wie bereitest du dich jetzt
wie
zum Beispiel bei Tatort?
Denn?
Ja, aber weil das würde mich wirklich interessieren. Wie machst du das?
Also ich muss sagen, ich gucke mir natürlich das Buch an.
Wann bekommst du das Buch, bevor es losgeht?
Beim Tatort kriegen wir es relativ früh, weil wir auch noch ein bisschen mit drin rumkritzeln dürfen oder Anmerkungen machen dürfen. Aber oft auch erstmal eine Woche vorher bei Drehs. Und dann mache ich das immer so. Ich nehme, also jetzt inzwischen digital, früher hatte ich dann immer so Stapel Papiere.
Ich schreibe jetzt mal mit.
Ja, so
den
Stapel
Tipp.
Papiere. Es gibt keinen Tipp, das ist die
Scheiße.
Überraschung. Und dann habe ich mir das, mache ich mir immer eine Datei, wo ich nach Tagen die Szenen sortiere nach dem Drehplan.
Schlau.
Und dann kann ich immer abends, bevor ich schlafen gehe, gucken, was habe ich morgen alles. Und wenn es große Texte sind, lerne ich noch an.
Ja.
Und wenn nicht, lerne ich morgens in der Maske, muss ich ehrlich sagen.
Wirklich?
Ja, aber das sind ja wirklich meistens Clip-Clap-Sätze, ne? Also
okay,
es ist
ja
eine Konversation.
Ja, ja.
Ich spiele jetzt wieder Theater.
Mhm.
Und das ist eine absolute Höllenfarce, die auch meine Mitspieler und meine Regisseurin Lena Brasch mit mir da durchmachen muss. Aber ich bin ganz froh, dass ich viel mit Freunden arbeiten darf und die sehr gütig mir gegenüber sind.
Covert man sich dann da gegenseitig auch ein bisschen?
Ja, wir haben ja auch eine Souffleuse, weißt du? Und
toll.
Ich habe aber auch
ich will
viele,
auch eine Souffleuse.
Ja, ich habe viele Monologe oft.
Ja.
Und es fällt mir wahnsinnig schwer.
Krass. Und wie machst du es dann faktisch? Einfach lesen, lesen, durchlesen,
also
durchlesen?
Früher habe ich das immer aufgeschrieben,
so
lange, bis ich es auswendig kann. Aber das ist an der Masse und der wenigen Zeit, die man hat, einfach zu zeitaufwendig. Und jetzt lese ich es einfach laut, dann verdecke ich es dann noch einen Satz dazu. Oder manchmal schreibe ich dann einzelne Sätze und gucke, wie es dann weitergeht. Aber wirklich, also wenn ich den Trick wüsste, dann würde ich es dir sagen, ich weiß ihn nicht. Und ich finde es immer so gemein, es gibt so Kolleginnen, die haben einfach ein fotografisches Gedächtnis.
Krass, ne?
Die lesen eine Seite, dann können die auswendig.
Ey, mein Ex, ne? Ich habe mich so aufgeregt. Der hat einen Song einmal gehört und konnte den Text auswendig.
Boah,
ich dachte so, warum hast du diesen Skill? Du brauchst den nicht. Warum? Das ist gemein.
Aber hast du, also ich war ja mal bei Masked Singer.
Ja.
Und
warst
du
ich
da
war
auch?
Da, ja, ich bin in der ersten Runde rausgeflogen.
Wirklich?
Ja.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja.
Was?
Ja.
Das ist ja der Wahnsinn.
Das war ein Tiefpunkt in meiner Karriere.
Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, bin ich. Du bist weit gekommen.
Ja.
Fünfte Runde, ne?
Ja.
Ja.
Krass.
Und wie hast du das da gemacht?
Ja, also ich hatte da auch grandiose Probleme natürlich, weil ich oft Lieder singen musste, die ich nicht kannte.
Ja, klar.
Und dann
und man hat ja dann nur eine Woche Zeit, das vorzubereiten.
Ja, sogar nur drei Tage.
Eigentlich genau, richtig weniger, bis das alles entschieden ist, ja.
Und meine tolle Gesangslehrerin Tina Frank.
Oh, die ist toll. Ja. Ein Lob kurz zu Tina Frank.
Ja, super. Hattest du die auch?
Ich hatte die auch und ich bin der danach auch nochmal begegnet. Ist einfach eine tolle
ganz
Frau.
Ganz toll, ganz tolle Person. Und die meinte dann irgendwann, weil ich bei mir gab es mal mitten in der Woche einen Wechsel, also von Mittwoch auf Donnerstag. Mhm. Und dann sollte ich so einen Jessie J Song singen.
Mhm, oh Gott, auch die einfachsten Songs der Welt.
Und ich war so, ich habe den Song noch nie in meinem Leben gehört. Ja. Ich kann so schlecht Text lernen. Und dann meint sie so, ja, Sna, pass auf, wir machen so keinen Stress. Du lernst den einfach so gut du kannst. Mhm. Und dann immer da, wo du hängst, da gebe ich dir aufs Playback die Wörter rein.
Toll.
Ich so, das kann man doch nicht machen.
Klar kann man das, habe ich auch gemacht.
Ja, dann meinte sie, sie hat mal mit Jessie J gearbeitet, meinte, die lässt sie ihren kompletten Text aufs Ohr geben.
Nee.
Lässt du dir deinen Text auf deine In-Ears legen?
Nicht bei meinen Shows, das nicht.
Ja.
Das kriege ich irgendwie hin. Irgendwie geht das zum Glück mittlerweile. Hat auch lange gedauert. Mich stört's aber mittlerweile auch nicht mehr, wenn ich mal einen Hänger habe.
Ja.
Außer bei TV, da finde ich es kacke. Ja. Aber jetzt so bei Live-Shows, mich stört's halt nicht. Dann weißt du, fudelst du da einmal rum und winkst einmal und sagst, hey! Und dann bin ich auch schon wieder drin. Genau. Und dann bin ich wieder drin. Aber bei Masked Singer habe ich das auch. Ich habe mir immer, kurz bevor ich, also weil bei mir hapert's immer am Anfang.
Mhm.
Wenn ich einmal den Anfang habe, dann kriege ich den restlichen Satz hin.
Mhm.
Das heißt, bei mir war das auch so, wie fing das an? Weiß ich jetzt schon nicht mehr. Aber dass ich einfach die ersten zwei Wörter immer aufs Ohr bekommen habe.
Mhm.
Und das hilft total.
Ja, das habe ich auch gemacht.
Das habe ich auch.
Ja.
Aber das heißt, beim Theater habt ihr eine Soufflöse.
Ja.
Beim Fernsehen kann man es halt nochmal drehen.
Ja.
Ne? Also da dreht man alles 48.000 Milliarden Mal. Würdest du sagen, dass Theaterspielen schwieriger ist dann als Fernsehen? Oder sind es einfach unterschiedliche Baustellen?
Es sind unterschiedliche Baustellen. Ich habe mal den schlauen Satz gesagt.
Mhm.
Nee, also für mich.
Eine weise Frau hat einmal
gesagt. Ich finde, Theater hat eine Unendlichkeit, weil jeder Abend ist anders.
Ja.
Und du kannst jeden Abend deine Rolle in der vollen Entwicklungskurve spielen, sozusagen.
Ja.
Von Anfang zum Ende.
Ja.
Und deshalb entwickelt es sich auch immer weiter. Und deshalb kriegt man, glaube ich, auch eine Sicherheit in den Texten. Ich hatte jetzt auch letztens eine Vorstellung und da habe ich so geschwommen und habe halt irgendwas aus dem Text gesagt.
Ja.
Da kam aber eigentlich noch eine ganze Menge davor.
Verstehe.
Und dann war ich so, habe ich aber schnell geschaltet und habe gedacht, wie kriege ich das jetzt noch untergebracht? Dann habe ich einfach den Teil danach gesagt.
Ja, Hammer.
So. Irgendwie wurstelt man sich so hin und man kriegt eine andere Sicherheit. Und deshalb finde ich, dass Film endlich ist. Weil du hast nur diesen einen Moment, in dem du alles geben musst, weil es ist für immer auf dem Film.
Ja,
und wenn du da verkackst und es gibt keine Zeit mehr, dann ist halt verkackt. Beziehungsweise, wenn du das drei Takes machst, von deiner Großaufnahme und du findest die drei Takes halt scheiße, aber der Regisseur nicht, dann bist du halt scheiße.
Ah.
Du hast ja keine. Du hast ja keine Bestimmung mehr darüber.
Richtig.
Du kannst ja nicht sagen, nö.
Du bist das Werkzeug dann.
Ja, genau. Und der hat nur noch den Einfluss oder die.
Kannst du da gut loslassen dann? Kannst du das dann?
Weil ich versuche ja natürlich mein Bestes zu geben. Und man kann ja auch mit den Leuten reden und kann ja sagen, kann ich bitte noch eine haben oder ich fand das und das nicht gut. Und man muss auch ein bisschen lernen zu vertrauen.
Wollte ich gerade sagen, ne, dass man denkt, so, der hat ja auch eine Meinung, der hat ja Augen, der weiß ja, was er sehen
und
will.
Und der hat ja auch das Ganze vor Augen,
im Blick,
im besten Fall.
Ja.
Und weiß auch, wie will ich was schneiden, wo bist du gar nicht, also wo schneide ich was anderes dagegen?
Ja, voll.
Wo kommt Musik?
Ja.
Und ich finde, da gibt es so viele unterstützende Elemente, vor allem Schnitt und Musik, die so viel ausmacht im Gegensatz zum Spiel. Also es kann auch wahnsinnig schlecht gespielt werden und plötzlich sieht es fantastisch aus.
Das ist ja auch irgendwie, ich finde das lustigerweise, gerade wenn es um Fernsehen und Fotos geht, oftmals auch bei Klamotten. Das ist ein ganz anderes Beispiel, aber dass ich so Klamotten, dass man Backstage ist und denkt so, Alter, wie sehen die denn aus? Und dann stehen die auf der Bühne und man denkt, krass, mega, funktioniert. Also es ist schon auch immer nochmal halt nicht die Realität. Mhm. Ne? Also es, und ich glaube, dass es, also für mich zum Beispiel, wenn ich im Studio einsinge, bin ich ganz, ganz krass darauf angewiesen, dass mir da jemand sagt, wie das gerade war.
Ja.
Weil ich so sehr in meinem eigenen Kopf bin, ich höre es ja auch nicht gleich wie du.
Ja,
also
ja,
ich höre ja meine Stimme nicht gleich faktisch.
Ja.
Und deswegen, ich hab da sehr früh schon gesagt, du musst mir jetzt ganz klar sagen, ob das gerade was mit dir gemacht hat oder ob das einfach Kacke war. Weil ich kann ja auch nur das geben, was gerade da ist.
Ja, total.
Und habe aber keinen objektiven Blick darauf.
Ja.
Wenn ich natürlich jetzt abgesehen von so Fernsehshows und Krams, aber jetzt wenn ich Konzerte spiele, dann habe ich meine Band da, die kenne ich alle seit 43.000 Jahren.
Mhm.
Dann habe ich meine Crew und dann ist das natürlich alles immer ein sehr familiäres Umfeld. So.
Ja.
Bei dir ist das ja schon so, also kann ich mir jetzt vorstellen, bei Tatort natürlich hast du ja auch mittlerweile immer so die gleichen Leute, aber du kommst ja immer in ein neues Projekt rein.
Mhm.
Was machst du, wenn du ein Schauspiel Partner, Partnerin nicht magst. Wie geht man denn damit um?
Naja, das ist halt die Professionalität.
Ja.
Zu sagen, ist mir scheißegal, wie wir uns hinter der Kamera verstehen. Vor der Kamera müssen wir halt so tun.
Kannst du das?
Ja, es ist ja mein Job.
Ja.
Also, ich hoffe, dass ich es kann. Ich hatte aber zum Glück noch nicht so oft dieses Problem.
Ich verstehe. Das aber ist schon spannend.
Ich meine, schreibst du deinen Song selber?
Mit.
Mit?
Ja. Ich bin keine große Songwriterin, aber ich brauch viel Hilfe, aber mir hängt sehr viel daran, dass mein Inhalt in den Songs ist.
So. Ja, weil das ist ja so ein bisschen, ich komme da nur drauf, weil ich finde, ich bin ja immer nur ein Ausführer.
Ja.
Ich schreibe ja meine Texte nicht
selber.
Ich bin immer, jemand anderes hat was geschrieben, sowohl im Theater als auch da.
Ja, ich verstehe.
Und ich glaube, es ist was, oder habe immer das Gefühl, dass es was anderes als etwas vorzutragen, wenn man es mal so sagt, was man selber mitgestaltet hat oder mitgeschrieben hat oder ganz alleine geschrieben hat, das kommt natürlich immer drauf an. Das kann man, glaube ich, anders verkaufen, als wenn du nur das ausführende Mittel bist.
Das verstehe ich.
Und weil du bist muss ich sowieso immer etwas tun, was, oder also ich muss sowieso immer spielen.
Ja, weil dein Job ist es ja auch immer, eine andere Person zu spielen.
Ja.
Du spielst ja wahrscheinlich in den allerseltensten Fällen deines Lebens spielst du Jasna.
Ja.
So. Das ist eigentlich abgefahren, weil bei mir war das so, ich habe auch den wirklich schönsten Künstlernamen auf diesem Planeten, Stefanie Heinzmann.
Ja.
Also es ist ja wirklich der trockenste Name auf diesem Planeten, ne?
Ehrlich.
Als Künstlernamen. Und natürlich habe ich wahnsinnig den Moment verpasst, da jemals einen Künstlernamen einzupflanzen.
Ja.
Und jetzt kommt es halt gar nicht mehr in Frage. Ich meine, wie soll ich mich nennen? Happy Sunshine?
Ja.
Keine Ahnung. Also es ist ja irgendwie völlig wirr, ne? Also das heißt, es war aber schon auch ein langer Weg. Ich habe mit 18 angefangen.
Mhm.
Es war ein langer Weg, so ein bisschen rauszufinden, wer ist denn die Bühnenperson? Wer bin denn ich? Muss ich sie überhaupt trennen? Weil es gibt ja ganz viele Leute, die machen wirklich so Maske, Outfit und dann sind die eine andere Person. Auch aus Selbstschutz, weil man sich natürlich einfach hergibt als Mensch. Ich habe sehr früh festgestellt, dass ich ein und dieselbe Person bin, egal wo ich bin. Also ich bin jetzt hier, auch zwischen uns beiden, ich bin die Steffi, die du jetzt da auch hinten triffst.
Ja.
Und damit komme ich gut klar. Und die bin ich aber halt auch auf der Bühne, die bin ich eigentlich zu jedem Moment.
Ja.
Und für mich funktioniert das gut. Wie ist das bei dir als Schauspielerin? Ich kann das gar nicht einschätzen, weil die Leute, die dich jetzt im Fernsehen sehen, haben ja dann auch ein ganz anderes Bild von dir. Also ist da. Ich weiß nicht mal, wie ich die Frage stellen soll, weil es gibt ja die Jasna.
Ich glaube, ich kann die dir trotzdem beantworten. Also das Ding ist, wenn man eine Schauspielerin ist oder ein Schauspieler, ist man einfach eine Projektionsfläche.
Ja.
Ich meine, das ist als Sängerin oder Sänger ähnlich.
Voll.
Aber du kannst immer noch selbst über dich bestimmen und selbst entscheiden. Vor allem auch, weil du eben nicht in anderen Rollen jedes Mal gesehen wirst und die Leute sich nicht mit dir identifizieren in deinen Rollen.
Ja.
Und bei uns ist es so, die Leute denken, sie kennen dich,
krass,
weil sie halt deine Filme gesehen haben. Und können nicht abstrahieren, dass das nicht ich bin.
Können sie nicht, ne?
Nein, absolut nicht. Also die Leute, bei mir ist das auch ganz krass, also na klar, vielleicht auch, weil ich jetzt ein paar Shows gemacht habe oder so und auch so viel Podcast-Sachen und man mich ein bisschen kennenlernt,
aber
was bei mir wirklich extrem ist, die Leute, und das mag ich gar nicht, die kommen immer, also wenn Leute kommen, ich finde es schön, wenn Leute fragen und höflich sind, ganz viele fassen mich direkt an.
Ich
hasse das.
Ich kann es nicht.
Weil ich gehe auch nicht zu jemand hin, weißt du, und dann denkst du dir auch noch, wir sind in Deutschland, wo so eine Handschüttelkultur ist, und dann wird man so in so ein
und so gepackt
und ich denke mir so, Bro.
Wie gehst du damit um?
Ja, manchmal bin ich halt so, okay, ey, ich habe jetzt keinen Bock auf Stress. Ich mache jetzt einfach mit, komm, wir machen das Foto und tschüss.
Ja.
Aber manchmal sage ich auch, Entschuldigung, bitte fassen Sie mich nicht an. Oder fass mich nicht an, wir kennen uns doch.
Und Leute sind direkt beleidigt, ne?
Ja, und ich finde, es ist ganz schwierig, da eine gute Waage zu finden, sodass du nicht unfreundlich wirst.
Ja, genau.
Weil das ist ja auch noch ein großes Problem. Weil die Leute dann sagen, die ist so eine krasse
Schauspielerin,
Bitch.
Ne?
Schlimm.
Ja, ja. Ich hatte gestern gerade die Situation am Flughafen. Es war wirklich ein langer Tag. Ich war von morgens um 6 Uhr, irgendwelche Morningshows, Promo, dies, das, 1000 Gespräche. Bin dann abends am Flughafen. Der Flug ging erst abends um 9, halb 10. Also wirklich ein langer Tag so. Und dann kommt beim Gepäckband ein Typ auf mich zu und ich war gerade so am Handy und der kommt direkt auf mich zu, der hat mich nicht angefasst, aber der hat wirklich 10 Zentimeter von meinem Gesicht, spricht er mich halt an. Und ich gehe halt als einfach menschlicher Reflex, gehe ich halt so einen Schritt zurück.
Ja, klar.
Und ich merke sofort, wie der irritiert ist. Ne, wie der denkt so, wer bist du denn? Ich dachte, du bist mega nett. Und ich finde das auch, ich finde das ganz schwierig, diese Balance zu finden.
Ja, da sprichst du was an, was du in der ersten Folge angesprochen hast. Und zwar, wir gehören nicht einer Öffentlichkeit.
Ja.
Und das verstehen die Leute nicht.
Ja.
Und das ist natürlich, glaube ich, auch durch, wie sich Technologie und soziale Medien entwickelt haben, wird das immer schwieriger, den Abstand zu kriegen, weil ja auch so viele Leute, die ganzen Influencer, die ganzen Leute, die Reality-TV machen, ja so nahbar sind, weil die sich ja auch permanent filmen.
Ja.
Und es gibt keine...
Und bei allem.
Ja.
Also gefühlt ja auf dem Klo,
beim
ne?
Kacken.
Ja.
Du denkst so, ey, warum bezahlt jemand Geld dafür?
Ja.
Was ist das? Warum interessiert es die Leute so krass? Und das ist das Problem, weil das auch nicht mehr abstrahiert werden kann, dass es da auch noch eine Grenze gibt. Weil die Leute zum Beispiel, die Reality-TV machen, die entscheiden sich bewusst dafür, ob sie dann mit der Entscheidung gut leben können oder schlecht,
Voll.
Ist deren Sache. Oder ob sie sich bewusst gemacht haben, was diese Entscheidung bedeutet.
Ja.
Weil das habe ich lange auch nicht gewusst, was es bedeutet, dass ich eine öffentliche Person geworden bin oder dass ich Filme gedreht habe. Dass du suchst ja nicht aus, berühmt zu sein. Du denkst ja nicht, ich will jetzt,
Richtig,
oder das war nicht mein
Dings,
ich will jetzt berühmt sein. Sondern es passiert und die Konsequenz ist dir nicht bewusst.
Richtig.
Erst wenn du sie erlebst, ist die Konsequenz bewusst.
Ja.
Und dadurch, dass das da ist, gibt es keinen Abstand mehr dazu, weil wir haben nicht gewählt, ein Reality-TV-Star zu sein.
Und das sagen dann die Leute, ne? Du hast dir das ja ausgesucht.
Genau. Und ich habe es mir ausgesucht. Ich habe mir den Job ausgesucht.
Richtig.
Genauso wie du dir ausgesucht hast, du willst Sängerin sein.
Ja, voll.
Aber ich habe mir nicht die Konsequenz ausgesucht und ich wusste es auch nicht. Es ist keine bewusste Entscheidung gewesen. Mhm. Plus trotzdem bin ich ja nicht für die Öffentlichkeit da.
Ja, genau.
Ich muss mein Leben nicht preisgeben.
Und das ist halt der Punkt auch, ne? Wenn Leute sowas sagen wie, du hast dir das ja ausgesucht und du stehst ja in der Öffentlichkeit und deswegen also musst du damit halt leben, glaube ich, das sind auch genau die Leute, die auch wirklich auch keinen Plan haben, was es dann heißen würde. Ne? Also wirklich dann angesprochen zu werden, wenn du gerade, keine Ahnung. Also ich finde so ein lustiges Beispiel, ich mag es ja, wenn Leute mir einfach freundlich Hallo sagen. Ich finde das cute. So, ne?
Also, ich finde das auch gerade sich trauen zu fragen, Hallo,
voll,
Foto, das, Mann,
ist
das ist
so
total
cute.
Süß.
So, ich meine, davon lebe ich ja auch. Praktisch so. Aber es ist ja manchmal auch so wahnsinnig tagesabhängig, dass in der Schweiz ist das halt sehr krass. Ne? Egal, also fast egal, in welchen Laden ich so reinkomme, ist es immer so, guten Tag, Frau Heinzmann.
Ja.
Also das heißt, es wird einem ja auch immer bestätigt,
du
dass man da ist.
Schweizer Kulturgut.
So, ich gehöre da so zum Inventar. Aber wenn ich jetzt halt, keine Ahnung, ich bin mega krank, ich bin mega müde, mir geht's gerade nicht gut, ich, keine Ahnung, habe vielleicht auch schon wieder PMS und komme in die Apotheke rein und brauche halt, keine Ahnung, Durchfallmittel und dann ist so, Frau Heinzmann, was können wir für Sie tun? Und dann ist so, könnte ich nicht Frau Heinzmann sein gerade? Also ne, so diese Bestätigung auch immer da zu sein.
Ja.
Und manchmal ist es schon so dieser kleine, leise Wunsch, mal so unsichtbar zu sein. Und dann aber, wenn der kommt, merke ich auch sofort wieder, ich liebe diesen Job halt auch so sehr.
Ja, klar.
Ich liebe es so sehr.
Sonst würde man es ja auch nicht machen.
Voll.
Aber trotzdem gibt es Grenzen.
Ja.
Und die muss man setzen. Und ich finde es sehr schwierig, die aufdringlichen Leuten zu setzen. Also, ich finde es...
Ich werde besser.
Ja,
also ich habe letztens eine Situation gehabt, da war ich was essen mit einer Familie.
Ja.
Da waren Kinder am Tisch. Ja. Und dann hat sich wirklich ein Typ ans Tischende gestellt und hat vom ganzen Tisch, ohne zu fragen, ein Foto gemacht. Ey, ich bin wie eine Furie.
Ah, sehr gut.
Wirklich, wie eine Furie aufgestanden und habe gesagt so, Alter, hast du Lack gesoffen?
Ja.
Ich meine, da sind Kinder am Tisch.
Ja.
Auf gar keinen Fall machst du einfach ein Foto von denen. Und dann aber ist das auch ja so lustig. Weil ich bin ja dann auch so blind in dem Moment, ne, dass ich sage, wenn du ein Foto von mir haben willst, dann frag mich doch, ich mache ja ein Foto mit dir. Und diese Leute sind dann auch so geil, ja, also ich will ein Foto mit dir. Ich sage, dann mach's doch einfach und frag aber doch mich. Und dann habe ich trotzdem noch mit dem Foto gemacht.
Ja, aber das ist doch auch okay.
Genau.
Ich finde, die Grenze kann man setzen und
richtig.
Es geht ja nicht darum, dass man keinen Bock hat, das zu machen.
Nee, genau.
Weil, wie du vorhin auch schon gesagt hast, das ist ja auch, wovon wir leben. Wir leben ja von den Leuten. Wir wollen ja auch Sachen für Menschen machen. Wir wollen ja, dass die das konsumieren.
Voll.
Ohne die Leute würde dein Beruf nicht existieren und meiner nicht.
Richtig, voll.
Deshalb, wie ist die Waage? Aber ich finde schon, dass man Grenzen aufzeigt.
Finde ich auch. Also grundsätzlich jetzt auch in meinem Privatleben, ich bin jemand, ich konnte immer schlecht grenzen. Ich bin so ein typischer People-Pleaser.
Ich auch.
Und merke aber, es wird immer besser. Ich kann immer besser auch meine Grenzen aufzeigen. Und auch, also mein Gott, dann verletze ich auch mal jemanden damit.
Ja,
weil ich finde,
okay.
Wenn du dich verletzt fühlst von einer Zurückweisung von mir, dann musst du bei dir gucken, warum dich das verletzt.
Ja.
Weil, ne, also ich bin auch nicht jedermanns Therapeutin.
Nein.
So, geh halt, buch dir einen Termin, so, lass mich in Ruhe.
Hast du es manchmal, dass, wenn so Fans dich auf der Straße ansprechen,
ja,
dass die so mega aufgeregt sind und dann nach Foto fragen und dann merkst du so, wie die so zittern?
Das ist so süß. Also früher war das natürlich krasser bei mir, ne? Also viel krasser, da haben Leute angefangen zu weinen, wenn die mich gesehen haben.
Ja.
Das hat sich sehr neutralisiert, muss ich sagen. Jetzt freuen sich Leute, aber ich finde das dann schon krass.
Hm.
Wie gehst du damit um?
Ich finde es einfach total süß. Ich versuche, dir eine Unsicherheit zu nehmen.
Ja,
und,
ne?
Ja, weil ich finde, es ist auch krass, jemanden anzusprechen und
voll,
das zu sich zu trauen.
Mhm.
Deshalb sage ich ja auch, es ist schwierig, damit umzugehen, weil es gibt halt grenzüberschreitende Leute und es gibt Leute, die sind freundlich. Und ich finde, Entschuldigung, jeder kann höflich fragen.
Voll.
Und das finde ich einfach nur süß, weil es kostet ja Überwindung zu fragen. Und wenn ich mir vorstelle, dass jemand, den ich wahnsinnig bewundere, den ich ganz toll finde, gerade vor mir steht.
Ja.
Und ich hätte so gerne ein Foto mit dir.
Krasser Moment.
Das sich zu trauen, finde ich wahnsinnig toll.
Total. Aber man darf echt den Anstand nicht verlieren.
Ja,
weißt du,
was
das Lustigste war, das ich hier gehört habe?
Was denn?
Als ich angesprochen wurde, ich war in meinem Heimatdorf und war einkaufen. Und da habe ich einen Papa von einer ehemaligen Schulfreundin von mir getroffen.
Mhm.
Den habe ich halt faktisch auch nicht mehr gesehen, seitdem ich 8 war, gefühlt. Und dann sieht er mich und meint so, Stefanie, was machst du denn hier? Und dann meinte ich so, naja, also ich kaufe ein. So, ne? und dann ist ja so lustig, was bei Leuten passiert, wenn die plötzlich so aufgeregt sind und irgendwas funktioniert nicht mehr. Und dann hat er gesagt, ach so, ich dachte, du musst nicht mehr essen. Und das war so cute, weil ich war auch sehr jung und ich war auch so überfordert, dass ich einfach nur sagte so, ja, also nee, also doch, keine Ahnung, ich wünsche dir einen schönen Tag und bin gegangen und dachte mir dann, wie geil dieser Moment des Auseinandergehens war, weil der sich wahrscheinlich dachte, du hast nichts mehr gegessen.
Dumm.
Also was, der wollte wahrscheinlich sagen, ich dachte, du musst nicht mehr selber einkaufen
oder irgendwas.
Aber es springt auch was aus, ne? Also irgendwas setzt halt aus.
Ich hab bei mir ganz oft sind die Leute so, hallo, und ich so, hallo.
Hi.
Und dann überdeckst, merkst du so, die überlegen, ich kenne die doch irgendwoher.
Ja.
Manche sagen auch, wir kennen uns doch, sag ich.
Ja,
ich bin auch oft so, ja, woher? Also, weil ich selber halt manchmal auch so
voll
blind
kann ja
bin
sein.
Und denkst so, scheiße, wo habe ich denn den jetzt getroffen?
Richtig, ja.
Und dann fällt den Leuten, aber merkt man so, wie das Gesicht bleich wird und die merken,
oh nein, oh Gott, wie unangenehm.
Und dann so, ja, nein, so gibt's aber meistens sehr gute Situationen, wo die Leute sagen, es tut mir total leid, du kennst mich natürlich
und
nicht, ich kenne dich
cute
aus dem Fernsehen. Ja, total,
und das ist so
total
süß.
Ich finde es einfach süß.
Mir ist letztens gerade auch wieder eine Lady entgegengelaufen, freudestrahlend, hat mir wirklich so gewunken, als wollte sie mich gerade umarmen. Und wirklich so ein Meter vor mir ist der alles aus dem Gesicht gefallen und dann ist sie aber einfach aus Scham gegangen. Und ich dachte so.
Also, okay. Ich muss dazu erzählen, ich hatte auch mal so einen Moment.
Ja?
Ich war hier unterwegs in Prenzlauer Berg, ist aber schon viele Jahre her.
Ja.
Und ich war seit meiner Kindheit an schon ein großer Freundeskreis-Fan.
Oh.
Ja.
Ja.
Und dann bin ich hier hinten so im Prenzlauer Berg, da ist so eine Brücke über so eine ruhigere Brücke über so eine Bahntrasse und gehe da so lang und dann steht da Max Herre.
Oh.
Und ich gehe halt einfach lang und sehe Max Herre und sag: Hey, na, wie geht's? Und der so: Ja, gut, danke. Ich gehe so weiter und denkst mir: Boah, ey, du bist so dumm, Alter. Was war das denn?
Was ist das?
Weil ich dachte so, ich habe das gar nicht verknüpft bekommen in dem Moment. Dachte so: Ja, klar, wir kennen uns ja.
Richtig,
ne?
Genau. Und das ist ja genau das, was passiert.
Und diese Momente halte ich mir immer wieder.
Ist das vor Augen. Toll.
Grüße gehen raus. Liebe Grüße. Ja.
Ich finde das ein großartigen Moment. Ja. Und da, aber das sind dann diese kleinen Momente, in denen ich mich dann wirklich ja auch genau daran erinnert fühle, ne? So, ach, so geht's euch. Und ich verstehe es ja dann auch. Ja. Aber, und ich bleib dabei, der Anstand, der muss einfach gewahrt sein. Weil ja, dieses einfach dann herrennen, anpacken, viel zu doll anpacken.
Schlimm.
Und nicht mal Hallo sagen, sondern einfach so, wir machen jetzt ein Foto zusammen, denke ich so, nee, machen
das
wir
geht
nicht. Du sagst, du gehst jetzt mal einen Meter weg und dann sagst du mir erstmal Hallo. Und dann machen wir das wie zwei zivilisierte Menschen.
Ja.
Und dann ist doch auch alles gut. So.
Finde ich auch. Hast du mal, komme ich jetzt gerade drauf wegen Freundeskreis, warst du Fans von Leuten, die du jetzt während deiner Karriere kennenlernen durftest und mit denen du vielleicht auch sogar befreundet bist jetzt oder bekannt?
Ja, voll.
Ja?
Ja.
Und wie findest du das?
Also, in der Schweiz gibt es einen Rapper und der heißt Stress.
Ja.
Und der hat meine Jugend geprägt auch, ne? Also ich habe seine Musik gehört und ich habe die geliebt. Eine Freundin von mir war völlig, also die war in love
so
mit diesem
Tokyo Hotel.
Ja, voll. Also Stress war halt der hotte Rapper, fanden wir alle toll. Und dann war ich 19, dann hat er mich gefragt, ob ich einen Song mit ihm singe.
Ah, krass.
Und da habe ich mir wirklich, also da war ich so, ich konnte gar nichts mehr, ne? Ich war in diesem Studio, ich war völlig überfordert, es ging nichts. So, ich konnte kaum sprechen, ich konnte kaum atmen, es war einfach nicht möglich, irgendein Gespräch zu führen mit diesem Typen. Und dann haben wir zusammen in der Schweiz The Voice gemacht.
Ah ja, geil.
So. Und da habe ich den kennengelernt. Mhm. Und da habe ich gemerkt, so, hinter dieser Rapper-Mauer da, die die ganze Zeit flucht und alles kacke findet, da ist ein richtig cooler Typ dahinter. Und das Gute bei mir ist natürlich, dass ich wenig Angriffsfläche biete. Man erträgt mich einfach in seinem Umfeld so,
man nimmt das Schweizer.
Ja, ich mache irgendwie auch nichts so, ne? Ich bin irgendwie auch so.
Ja, es gibt nichts zu beanspruchen.
So, mich kann man easy irgendwie so im Raum haben. So, bin nicht wahnsinnig einfordernd. Und wir sind mittlerweile wirklich sehr, sehr gut befreundet.
Das finde ich schön.
Und ich finde es auch total schön, aber, und das muss ich schon sagen, es ist nicht so, als wäre mir nicht immer bewusst, wer er ist.
Ja.
Also wie viel Respekt ich vor dem habe, was der für einen krassen Weg als Künstler gemacht hat. Also das ist schon nicht etwas, das dann so, das dann plötzlich egal wird. Mhm. Mir ist dieser Weg schon immer auch bewusst. Mhm. Hast du so jemanden bei dir?
Viele.
Viele,
ja. Also manchmal sitze ich so da und denke so, Mann, wen ich tatsächlich alles kennengelernt habe. Also jetzt nicht, dass ich krass mit denen befreundet bin, aber ich weiß nicht, also ich habe so Sachen wie zum Beispiel mit Blümchen oder
toll.
So Sabrina Settlur
toll.
Oder Mia,
ja.
Sophie Hunger,
mega schön.
Die jetzt eine meiner besten Freundinnen ist.
Oh, wie schön,
ist. Also
grüß das, die mal lieb.
Das mache ich.
Toll.
Das ist wirklich krass, weil da habe ich mich lange geweigert, die kennenzulernen, weil es hätte ein paar Überschneidungen geben können. Und ich habe immer so, nee, ich kann die nicht kennenlernen. Ich traue mich das nicht und ich will das nicht, weil ich, wenn die doof ist oder so, da kann ich die Musik nicht mehr hören. So, ne?
Interessant.
Und dann haben wir uns kennengelernt und waren ab Tag 1 einfach so. Zack.
Oh, toll.
Und Sophie hat mir einen großen Traum erfüllt, weil wir Schweizer, wir halten zusammen.
Natürlich, das tun wir.
Und also ich muss sagen, es ist jetzt wirklich eine meiner besten Freundinnen
wie
inzwischen.
Schön.
Und sie hat mir einen großen Traum erfüllt. Ich durfte mit ihr auf Tour gehen.
Oh, ist das toll.
Ja. Ich war mit Sophie auf Europa-Tournee und habe ihren Merch verkauft.
Das ist nicht dein Ernst. Wie cool bist du denn bitte?
Ja, weil ich wollte schon immer mal auf Tour. Ich wollte immer wissen, wie es ist, auf Tour zu gehen.
Und wie war's?
Es war mega geil.
Was war's? Was war's für dich?
Also für mich war es einfach dieses Rumfahren, jeden Abend woanders spielen. Also ich habe natürlich nicht mitgespielt, aber
ist egal, bist Teil der Crew.
Da meinen kleinen Stand aufbauen, dann jeden Tag in einer anderen Stadt sein. Wir haben wirklich eine Europatournee gemacht. Mhm. Also wir waren in der Schweiz.
Wie seid ihr gereist?
Mit dem Bus, mit dem Nightliner. Ja,
toll.
Das war halt auch der große
mega
Traum
geil.
Dran. Und ich war so, alle sind immer so, boah, Nightliner, oh nee. Weil für alle, die es nicht wissen, Nightliner ist ein Nachtbus, in dem man in,
da schläft man in einem
zwei
Regal.
Quadratmeter Regal schläft, genau, wo man einen Vorhang zuzieht. Und ja, wenn man Pech hat, ist man im großen Abteil und da stinkt es meistens auch.
Ja, oder schnarchende oder Menschen.
Ja, ich war aber in dem vorne, die Frauen waren vorne, toll, Viererabteil, hinten, super, waren die Männer. Da hat es gestunken, bei uns hatte jemand so ein,
weißt du, so ein
Air-Fresher, ja, wie heißt das, so ein Ding dabei, das, ja, das jeden Abend angemacht hat, toll. Ja. Und ich fand es einfach nur toll.
Toll.
Und da habe ich aber auch, da habe ich gelernt, dass man im Bus weder kacken noch kotzen darf.
Richtig.
Ja, und eines Tages, da hatten wir ein Overlay in, mhm, Dänemark. Und hatten den ganzen Tag frei. Layover heißt das. Mhm. Oder so ähnlich. Und hatten den ganzen Tag frei und dann waren wir halt was trinken. Mhm. Und haben wir offenbar, ich glaube, noch ein bisschen mehr trinken.
Ja, viel, ja.
Und sind dann abends irgendwann weitergefahren.
Mhm.
Und ich merkte irgendwann so, mir geht's aber gar nicht mal so gut.
Ja.
Und dann stand der Bus aber, interessanterweise.
Ja.
Und ich war so, scheiße, ich darf hier nicht kotzen, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich einfach die Tür vom Bus aufgemacht,
ja, raus,
habe aus dem Bus rausgekotzt,
oh Gott,
und die Tür
Arme
wieder zugemacht.
Ja.
Und ich hatte Glück, weil wir standen an zur Fähre. Wir waren noch nicht,
ach,
auf der Fähre.
Ach was, wie gut.
Weil wir sind nach Norwegen oder, ja, nach Schweden, ja, sind wir. Nach,
okay,
Schweden sind wir.
Verrückt. Ja, das darf man nicht. Und an die Regel, nee, muss man sich halten.
Ja.
Weil sonst, wie lange wart ihr auf Tour zeitlich?
1000 Jahre gefühlt. Ich, ja, bin einmal runter vom Bus. Also wir waren in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich. Nee, in Österreich waren wir nicht. In Frankreich, in Dänemark, in Schweden, in Oslo, in Tschechien. Also, mhm, es war echt lang. Ich glaube, wir haben 52 Konzerte insgesamt gespielt.
Wahnsinn, dann wart ihr, ja, ewig unterwegs. Mhm. Und deswegen, genau deswegen darf man das alles nicht.
Ja.
Weil da in diesem Bus leben Leute, im besten Falle.
Ja.
Und ich meine, das ist krass, weil das hat dann nicht viel mit Glamping zu tun.
Nee,
ne?
Wie findest du Nightliner Live?
Ich liebe Nightliner.
Ja, oder?
Ja, ich liebe.
Aber hast du dann natürlich, weil es gibt natürlich auch eine große Kabine, hast du so einen großen,
nee,
habt ihr so einen riesen,
ich lieg im, ich, nee, ich lieg im Regal, ich,
ja,
lieg,
geil,
im Regal immer vorne rechts unten,
ja, geil,
das ist immer das Bett, seit 18 Jahren liege ich immer im gleichen Bett und muss aber leider sagen, seit Corona sind die Nightliner so teuer geworden,
mhm,
dass ich mir das kaum mehr leisten kann.
Wirklich?
Ehrlicherweise, ja,
krass.
Aber weil wir jetzt natürlich natürlich auf einer Tour ist es nochmal was anderes,
ja,
aber wenn du halt jetzt so festivalmäßig,
ja,
halt nur für ein paar, für jetzt so 2-3 Städte unterwegs,
ja,
bist. Und bei mir ist manchmal ein bisschen das Problem, dann, weißt du, habe ich Leute, die reisen aus Köln an, Leute,
ja,
aus Berlin, Leute aus hier, Leute aus da,
ja,
ich aus der Schweiz. Und wenn dann halt nur 3 Leute im Bus mitfahren,
ja, ja,
und ich dann für
nicht
alle anderen die Reisen noch bezahlen muss,
ja,
das lohnt sich,
ja,
halt,
ja,
einfach nicht. Aber wir hatten dieses Jahr eine Nightliner-Rutsche. Und wie du sagst, das ist entweder hasst man es oder man liebt es. Und ich gehöre zu den Menschen, die das abgefahren lieben.
Ja,
ich kann da auch pennen wie ein Baby. Ich fühle mich wie im Kinderwagen.
Ich finde auch geil, wenn du morgens so nach ein paar Terminen, du machst morgens auf, du weißt nicht mehr, in welcher Stadt du bist.
Ja, ne?
Was ist das denn für eine Hässlichkeit, oh, hier?
Toll.
Oder wie schön sieht's denn hier aus?
Ey, und einfach, dass man dieses Reisen sich erspart.
Mega,
ne? Man geht ins Bett und dann kommt man halt
so
an.
Fertig. Das Geile für mich war ja auch, ich hatte ja eigentlich nichts zu tun, außer den Merch da hin und her zu schippern.
Ja.
Und hatte auch immer frei. Ich,
mega,
konnte ja den ganzen Tag was machen. Und die anderen mussten dann zum Soundcheck.
Ja, klar.
Und dann habe ich halt noch irgendwas gemacht.
Toll.
Und so.
Ach, bist du dann so ein richtiger Touri? Bist du jemand, der dann so in den,
also,
Städten rumläuft?
Da schon, weil ich meine, man ist da nur einen Tag.
Ja.
Meistens kam auch noch immer irgendwie irgendjemand,
mhm,
mit oder ich bin mit Sophie nochmal irgendwo rumgelatscht.
Toll.
Das war schon geil. Und ich habe da auch ein bisschen meine Tourmanager-Qualitäten kennengelernt.
Voll gut.
Weil die Tourmanagerin ging dann mal runter vom Bus und meinte, machst du das jetzt mal?
Tierisch.
Super. Ich war mal dafür verantwortlich, den Bus aufzufüllen mit Getränken,
ja,
und allem aus dem Backstage,
wichtige,
was ich zusammenklauen kann.
Ja, abcatern. Einmal
ich so,
abcatern.
Ich nehme alles mit, ich packe alles ein.
Voll
während
gut
der Show schön alles wieder aufgefüllt.
Einmal,
das war fantastisch.
Ja, das macht schon Bock. Wir,
ja,
hatten auf der letzten Tour, das ist schon lange her jetzt, auf der letzten Tour hatten wir einen Sandwichmaker im Bus.
Ah, ja, geil.
Leute, das war ein Gamechanger.
Mhm.
Abends dann noch diese ollen Stullen einmal da reinpacken,
ja,
und das, du hattest ein Festmahl.
Du, ich kannte da ja nichts. Ne? Ich habe auch die ganze Wurst und alles, was im Backstage aufgepackt,
toll,
war. Ich habe alles.
Ja, natürlich, alles mit.
Ich meine, du machst ja immer auch noch eine Liste, was wir alles noch brauchen.
Klar.
Ne? Aber ich habe alles mitgenommen.
Ja, natürlich,
Getränke,
dafür ist es ja da.
Zack, 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 rein.
Dafür ist es ja da. Es wird ja für uns geholt. Deswegen alles einpacken. Du hast mir im Ursprung die Frage gestellt, ne, ich jemanden kennenlernen, der jetzt berühmt ist.
Ja.
du bist ja sozusagen jetzt der Promi ja auch im Umfeld deiner Menschen. Also ja. Leute, die vielleicht halt jetzt, die du kennenlernst, die nicht aus der Branche sind mhm. oder die du vielleicht schon länger kennst. Wie ist das für dich? Also hattest du da schon unangenehme auch Situationen?
Bestimmt. Aber ich glaube, dass die Leute immer so ein bisschen ehrfürchtig sind oder ein bisschen Angst haben, weil sie einen nicht einschätzen können.
Ja.
Und ich glaube, dass es relativ schnell geregelt wird, dass man merkt, okay, das ist auch einfach nur eine Person.
Ja.
Also, was soll ich auch, soll ich da jetzt einen großen Zampano machen? Ich bin ja auch nur irgendjemand.
Voll.
Und zufälligerweise bin ich halt Schauspielerin.
Ja, voll.
Empfindest du dich als berühmt? Also empfindest du, denkst du von dir, ich bin so krass berühmt, Leute?
Ich habe da so ein, wie soll man das sagen, wahrscheinlich so einen gesunden Realismus, dass mir einfach bewusst ist, was ich teilweise in Leuten auslöse. Mhm. Und ich habe aufgehört mit dieser falschen Bescheidenheit, das einfach nichtig zu reden. Mhm. Weil das stimmt ja nicht. Also faktisch ist es so, wenn ich teilweise in Räume reinkomme, dann geht so ein Raunen durch den Raum und Leute haben Respekt.
Mhm.
Und mir ist es wahnsinnig wichtig, in den Situationen das sehr zu neutralisieren. Mhm. Einfach zu sagen, so Leute, ganz kurz zur Erinnerung, ich bin die, die hier mega privilegiert ist.
Ja.
Ne? Also ich bin die, die hier gerade den Sechser im Lotto hat, dass ich das, was ich gerne mache, tatsächlich hauptberuflich machen kann. Also deswegen ist so, alles, was sich jetzt hier gerade unangenehm anfühlt, kannst du direkt wegschieben, weil ich bin ein ganz normaler Mensch. Mhm. Es ist alles cool. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in irgendeiner Weise wichtiger bin als du. Ich bin einfach ein fucking Glückspilz.
Ja.
So.
Na gut.
Aber ich nehme es halt wahr. Und ich glaube, das war früher, hatte ich dann größere Probleme damit, weil ich mich so dagegen gewehrt habe, weil ich das so nicht wollte, dass ich dann so, nein, und das, oh, und ich bin doch nicht, und ich bin, und ich denke so, doch, also genau das ist es ja. Ich meine, ich bin Promi, so, ist ja auch okay, aber das liegt einfach nur in der Natur der Sache, aber ich würde niemals in meinem ganzen Leben dieses Promi-Dasein für irgendwas benutzen. Ja, also, dass ich jetzt sage, wissen Sie eigentlich, mit wem Sie hier sprechen?
Wissen Sie eigentlich, wer ich bin?
Boah, ekelhaft. Sowas finde ich ekelhaft. Das finde ich das Allerletzte. Auch ganz oft ist ja in diesem Zusammenhang, dass, keine Ahnung, solche Menschen dann irgendwie, ich sag jetzt mal solche Menschen, weil ich mein's sehr abwertend, wirklich in so ein Restaurant gehen und da einfach alle behandeln, als wären die ihre
schlimm.
Wirklich, als so wären das
schlimm.
Einfach so Leibeigene.
Unmöglich.
Und das geht mir so auf den Sack, wo ich wirklich denke, so, Alter, dieses Promi-Dasein hat dir kein, also hat nicht deine Manieren neutralisiert.
Das hat denen einfach nur schlecht getan. Ich habe mal was gemacht, also weil wegen Namen benutzen, ne? Nicht so. Ich wollte unbedingt oder ich brauchte einen Tisch.
Ja.
In einem sehr bekannten Lokal in Berlin.
Aha. Oh, gut.
Und ich dachte so, ich bin safe nicht berühmt genug.
In Berlin kann man das mal probieren.
Pass auf. Dann habe ich einfach angerufen und habe gesagt, dass eine sehr bekannte Freundin von mir einen Tisch braucht.
Hast du nicht?
Doch.
Nein.
Das große Problem war, aber die haben die dann nochmal zurückgerufen und sie so, ein Tisch? Ja, hat sie dann einfach gesagt, meinst du, weil die sie gefragt haben, welchen Tisch sie haben will.
Ist das witzig.
Und dann meinst du, sag mal, habt ihr den Tisch auf meinen Namen reserviert? Also sie war auch eingeladen. Ach, nicht so,
ja, zum Glück war sie auch eingeladen. Boah, ist das witzig. Naja, also ich finde, das sind aber ja Spielereien.
Ja, ja.
Ich finde, das sind Spielereien. Ich finde, mein Gott, also ich finde das auch eher ein bisschen... Da muss man manchmal auch mit Humor umgehen. So. Und mein Papa hat das auch mal gut gesagt. Ich habe, als ich jung war... Und das alles sehr groß war gerade, haben mir irgendwelche Firmen die ganze Zeit irgendwelchen Quatsch geschickt. Mhm. Also ja, wirklich einfach so umsonst. Hier dies, hier das. Und mir ging es richtig schlecht dabei, weil ich wirklich dachte so, Leute, also warum? So, womit habe ich das jetzt verdient?
Ja.
Mein Papa war total süß, weil der meinte, ach, das wird auch nicht für ewig gehen, genieß das einfach. Mhm. Weil für die ist das ja jetzt nicht so, du nimmst ja niemandem was weg.
Nee, vor allem nicht den großen Kunden.
Genau, also ne, das sind halt irgendwelche Firmen, die haben das eh rumliegen, die schicken dir das, die freuen sich, dann hältst du das mal irgendwo in die Kamera, ist ja auch alles gut. Und da bin ich auch ich gehe sehr neutral durchs Leben, ne, dass ich einfach finde so, ja mein Gott, it is what it is. Ne, es sind auch viele Opportunisten irgendwo in der Welt umher, aber ich würde es niemals jetzt brauchen. Also, dass ich jemanden jetzt abziehen würde.
Ja, ich auch nicht.
Oder irgendwem was wegnehmen würde, das finde ich dreckig.
Das finde ich auch ganz schlimm.
Finde ich furchtbar.
Fällt es dir schwer, weil du eine Persönlichkeit bist? Fällt es dir schwer, weil du ein bisschen... Nein, weil du eine Person des öffentlichen Lebens bist und ein Promi, wie wir festgestellt haben, mit Leuten Freundschaften zu schließen, die nichts mit der Branche oder irgendeiner Art von Öffentlichkeit zu tun haben?
Ich habe außerhalb der Schweiz fast ausschließlich nur Freundschaften mit Menschen, die eigentlich halt irgendwas anderes machen. Also meistens sind die irgendwo schon auch, also ich habe die ja irgendwo kennengelernt. Mhm. Das heißt, die hatten irgendwo mal einen Fuß drin. Also eine wahnsinnig tolle Freundin von mir ist in Berlin meine Tätowiererin. Mhm. So, die jetzt aber natürlich in dem Sinne nichts in der Form von Öffentlichkeit, aber stellt sich ja auch als Künstlerin. Ja, ist natürlich auch eine Künstlerin. Oder keine Ahnung, habe irgendwo mal eine Tänzerin kennengelernt, die eine wahnsinnig tolle Freundin ist. Dann auch eine Moderatorin. Also es sind schon Leute, die so in der Branche sind, aber vielleicht jetzt halt nicht Sänger, Sängerin, ne, Schauspiel, Schauspielerin. Mhm. Und ich stehe auf normale Leute. Ich habe ja auch, das ist wirklich interessant, ich habe angefangen zu daten und habe mich ganz bewusst auch dazu entschieden, nicht Leute aus der Branche zu daten.
Ja,
weil ich das langweilig finde. Wie gehst du damit um? Wie ist das für dich?
Passiert, was passiert.
Ja, ne? Ja. Also es ist wie...
Also ich suche jetzt nicht nach einer bestimmten Art von Mensch oder der muss oder die Person muss jetzt das und das machen oder dieselbe Branche haben. Mhm. Ich wäre auch nicht so gerne mit Schauspielerinnen zusammen.
Warum nicht?
Ich bin mir schon anstrengend genug, Alter.
Sind Schauspieler anstrengend?
Schlimm.
Was macht euch anstrengend?
Narzissten.
Ja, naja, also es liegt im Beruf.
Ja,
ihr kommt gar nicht anders durch.
Ja, man braucht eine ordentliche Portion Narzissmus, glaube ich, dafür, ja.
Voll, aber wenn man das so bewusst wahrnehmen kann, ist ja auch alles gut daran.
Ja, ich will das jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich finde das auch interessant, wenn meine Partnerperson etwas anderes macht als ich. Natürlich ist es wahrscheinlich auch in manchen Dingen gut, wenn man das Gleiche macht, weil man dieselben Probleme hat und sich über dieselben Sachen austauschen kann. Aber ich finde es schon auch total unspannend, jetzt nur mit Schauspielern zusammen abzuhängen.
Ja, ne?
Total.
Ich habe das ganz oft mit so Leuten, mit denen ich jetzt nicht viel zu tun habe, dass wenn ich die frage, wie geht's, dass die mir dann sagen so, ja, ist nicht so spannend wie bei dir.
Ja,
und dann denke ich, okay, lass es.
Essen.
Das mag ich nicht, weil das sofort dann so, das ist nicht mehr auf Augenhöhe.
Ich auch nicht.
Das mag ich gar nicht, weil ich meine, es ist ja nicht so, als weil ich Sängerin bin, gar kein Interesse mehr für nichts anderes habe.
Ja, vor allem genauso langweilig, wie die finden, von sich und ihrem Beruf zu erzählen, finde ich langweilig, von meinem zu erzählen.
Voll!
Natürlich machen wir vielleicht die spannendere Sache, aber...
Ja, aber auch nur, wenn man von draußen drauf guckt.
Ja, weil, guck mal, ich habe jetzt auch letztens die beste Freundin oder eine der besten Freundinnen von meiner Mutter, die arbeitet in einem Kinderwunschzentrum.
Ja.
Und die hat mir so ein, weil die jetzt so eine Social-Media-Präsenz haben, hat sie mir ein Video geschickt und hat gemeint, jetzt weiß ich endlich mal, wie es ist, sich selber zu sehen. Das ist ja schrecklich und so. Dann habe ich mir das angeguckt und meinte so, hey, ich find's voll cool und ich find's voll spannend und mega informativ, weil natürlich habe ich noch nie darüber mit ihr geredet, was sie da eigentlich genau macht.
Yo.
Und weil sie würde wahrscheinlich auch nicht auf die Idee kommen, in einem Gespräch zu sagen, ja, übrigens, also das und das sind die Sachen, die wir dann da machen. Und das finde ich voll cool.
Ich mag das auch. Ich bin einfach grundsätzlich sehr interessiert an Menschen.
Ja, ich auch.
Und auch so an Leben von Menschen.
Ja.
Und das, ich meine, jedes Leben sieht so anders aus dann wieder, ne? Und ich finde auch einfach...
Und jedes ist auch langweilig. Auch unsere Leben sind langweilig
richtig.
In Teilen.
Das ist genau der Punkt. Und ich meine, jeder Mensch kann sich ja sein Leben, nicht alle Menschen, das ist mir klar, aber auch immer bis zu einem Teil ja auch gestalten. Also was mache ich denn dann in meiner Freizeit? Ne? Ja. Also wenn ich
hast du Hobbys?
Ich habe keine Zeit für Hobbys.
Ja,
ich lese.
Ja gut, ich hätte Zeit für Hobbys, habe aber keine.
Nee, warum nicht?
Weiß ich nicht. Ich habe nie, also als ich glaube, ich hätte Hobbys entwickeln müssen, hatte ich keine Zeit, weil
Verstehe.
Ich einfach sau viel gearbeitet habe.
Ja.
Und jetzt weiß ich einfach nicht, was ich machen will.
Und wie sieht denn bei dir ein freier Tag aus? Was macht Jasna, wenn die frei hat?
Ja, halt, was jeder macht. Ich habe ja fast jeden Tag frei.
Ich lieb's.
Also ich meine, ich mache immer zwischendurch, arbeite ich auch was und kümmere mich um meine Bürosachen und um neue Sachen und so. Aber ja, ich stehe halt morgens auf, dann esse ich ein Müsli mit Kokosnussjoghurt und Beeren.
Lecker.
Manchmal auch ein Haferbrei. Kommt drauf an, wie ich so drauf bin.
Oh, lieb ich, wie wild du gerade bist heute.
Einfach nur krank. Und dann meistens, lebe ich so in den Tag hinein, gehe einkaufen, räume meine Wohnung auf.
Das ist toll.
Treffe mich mit jemandem, eventuell. Gehe ins Kino.
Toll.
Gehe in den Park, gehe mit dem Hund raus. ganz normale Sachen. Tag. Nur, dass ich halt nicht in die Arbeit gehe.
Das ist toll. Also da schwingt viel Neid mit. Also in einer guten Form.
Ja,
gute Form Neid. Ja. Wie kannst du gut Filme gucken als Schauspielerin? Ich kann manchmal, wenn ich überlastet bin, ich kann nicht Musik hören. Mit Stimmen. Kann ich nicht.
Ja, okay.
Mein Hirn rattert die ganze Zeit. Wie ist das bei dir, wenn du Filme guckst?
Also ich liebe Serien gucken.
Ja.
Ich liebe auch Filme gucken, aber wenn es mich langweilt, dann fange ich halt an so, okay, wie viele Einstellungen haben die gedreht in der Szene? 5.
Ne?
Super langweilig. Warum haben die denn dann nicht noch eine Einstellung gemacht?
Anschlussfehler.
Da bin ich wirklich auch so ein krasser, weiß ich nicht, neurodivers, weiß ich nicht, wo ich immer so denke, wie kann man das denn so schneiden? Das geht doch gar nicht. Ja, wirklich, das fällt mir sofort auf.
Liebe ich, der Ärmel war doch vorhin gerade unten. Warum ist der jetzt um?
Schlimm, ganz schlimm. Ich krieg dann auch die Krise. Ganz doll die Krise.
Riesig.
Ja, und ich versuche nicht so viel zu machen am Tag. Mich überfordert schnell auch draußen sein. Ich bin tatsächlich viel zu Hause.
Ja.
Also mich überfordert zum Beispiel auch im Supermarkt gehen. Ich finde das super anstrengend, ist zu viel Angebot. Entweder muss ich genau wissen, was ich brauche. Auch die Produkte.
Ja.
Oder ich bin halt 3 Stunden da drin, weil ich alles angucke.
Aber ich finde es richtig krass, dass du dann in Berlin lebst. Weil ich finde, Berlin ist ja sozusagen die reizerfüllteste Stadt überhaupt.
Ja, deshalb bin ich halt viel drin.
Ne?
Und im Winter gehe ich sowieso nicht mehr raus. Also,
verstehe.
Nee. Ja, und dann genieße ich da mein kleines Leben und warte, bis ich wieder was arbeiten kann.
Oh, ist das toll.
Ja.
Hast du manchmal so Ängste? Wann der nächste Job kommt?
Auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, ich kann ja nicht selbstbestimmt sagen, jetzt mache ich ein neues Album oder so. Oder jetzt würde sich lohnen, auf Tour zu gehen.
Mhm.
Und das ist natürlich ein anderer Stress, ne? Und bei mir, ich bin ja total abhängig. Ich kann fast nicht proaktiv handeln.
Und wenn du jetzt sozusagen mal in so einer Phase bist, in der jetzt lange kein Job da war, ne?
Mhm.
Und jetzt kommt ein Angebot und das findest du aber nicht gut.
Mhm.
Das ist doch Horror.
Das ist Horror, aber man muss es halt manchmal machen. Aber auch da, wenn ich etwas machen muss aus Geldgründen,
ja,
gebe ich trotzdem 120% rein. Weil wenn du dich, oder das ist mein Ethos in meinem Beruf, wenn ich mich dafür entscheide, etwas zu arbeiten,
dann
mache ich es mit allem, was ich habe. Und gehe dann auch nicht hin und sage, boah, das ist so ein Scheißprojekt, was ich gerade mache.
Ja.
Sondern klar kann man irgendwie ein bisschen dezidierter darüber sprechen und sagen, das ist jetzt nicht mein Lieblingsprojekt, aber da sind nette Leute, ich habe trotzdem was Schönes zu tun.
Mhm.
Weil ich habe mich ja auch dazu entschieden.
Voll.
Auch wenn ich vielleicht geldmäßig dazu gezwungen wurde, mich dafür zu entscheiden. Ich kann ja trotzdem, könnte ich ja auch sagen, nö.
Ja, voll.
Und es würde bestimmt auch Sachen geben, wo ich sagen würde, auf gar keinen Fall.
Wo ziehst du deine Grenzen als Schauspielerin? Weil ich meine, die Rollen, die du spielst, sind ja manchmal wahnsinnig weit weg von dir, manchmal vielleicht ja auch näher dran. Mhm. Aber wo sind denn für dich, bei welchen Projekten sind für dich persönlich die Grenzen?
Also ich glaube, ich versuche immer ein bisschen darauf zu gucken, dass ich nicht allzu viel die gleichen Rollen spiele.
Aha, ja.
Darauf hat man natürlich auch keinen Einfluss und meistens ist man in der Schublade und spielt immer das Gleiche.
Ja.
Aber zum Beispiel hatte ich das ganz krass, weil ich sehr, sehr lange in noch ein sehr hohes Alter hinein sehr junge Rollen gespielt habe, also Minderjährige.
Ach krass. Ja, du siehst schon krass jung aus.
Ja, du siehst ja jetzt wohl auch nicht alt aus. Wir sind doch gleich alt.
Ja, aber du siehst mega fresh aus. Du siehst jung aus. Ich glaube schon, dass du kannst super junge Rollen spielen, ne?
Ja gut, aber jetzt kann ich auch nicht mehr 16 Jahre spielen.
Ja, ne? Gut.
Genau, und dann war dann irgendwann eine Grenze erreicht, weil ich jetzt dachte, Alter, ich bin jetzt 26.
Ja, verstehe.
Ich kann mich auch gar nicht mehr da reinversetzen, als ich 16 war. Bei so Sachen sind dann halt so Grenzen gesetzt. Aber sonst bin ich ehrlich gesagt super offen, weil das ist ja auch das Schöne an dem Beruf, dass man irgendwas spielen kann, was man nicht ist. Ich kann alles sein.
Voll.
Und deshalb bin ich auch Polizistin.
Toll.
Ja.
Ich würde dir das sofort abkaufen.
Die Kollegen sind wieder da.
So, die Kollegen.
Du, wenn ich Plato drehe, dann bin ich Polizistin. Das kannst du aber glauben.
Wie lange hat das gedauert, da reinzugehen? In so einen Polizistenmodus?
Ganz ehrlich gesagt haben wir coolerweise so ein bisschen so eine Vorserie gemacht. Mhm. Die heißt How to Tatort. Da haben wir so ein bisschen, das war so ein bisschen eine satirische Mockumentary über wie wir als wir SchauspielerInnen TatortkommissarInnen werden.
Ach, witzig.
Und wie wir dann, da, das wurde dann noch so eine Geschichte verstrickt, wie wir dann selber einen Fall lösen als SchauspielerInnen.
Witzig.
Und deshalb haben wir schon im Vorhinein wahnsinnig viel Kontakt mit der Polizei gehabt.
Okay.
Und haben tatsächlich auch einen so Workshop-mäßig da 2 Tage verbracht auf der Polizeischule, waren auf dem Schießstand, wir waren mit der Wasserschutzpolizei unterwegs.
Ach, mega spannend.
Ja, haben den Einstandstest Polizeisport gemacht.
Wirklich? Und wie lief der?
Schlecht.
Gut.
Aber ich wäre trotzdem eingestellt worden.
So.
aber das war wirklich cool und interessant und wir haben das große Gut, dass wir sehr viel mit der Polizei Bremen zusammenarbeiten. Und immer auf Polizei zurückgreifen können. Auch viele unserer StatistInnen, die Polizisten sind, sind wahre Polizisten,
oh,
sind die echte Polizei.
Ja.
Und das ist ganz geil, weil man sich halt immer versichern kann, weil mir liegt es schon am Herzen, zum Beispiel bei den Tatorten, dass es, ich meine, wir machen immer noch Fiktion, aber das ist so wahrheitsgetreu, wie es geht,
ja,
in dem Abschnitt Fiktion
sein
kann. Weil mir wichtig ist, dass dann, wenn man diese Berufsgruppe abbildet, sie auch richtig abbildet.
Ja, voll.
Ne? Oder zumindest, was heißt richtig abbildet, aber zum, wie sind die Taktiken, was macht man?
Ja, voll.
Man? Also die Abläufe.
Das ist ja ganz interessant, weil ich finde, man hat ja auch sofort, wenn man so an Polizei denkt, so ein Bild.
Mhm.
Und auch da wieder, gleich wie bei unserem Job ja auch, sind ja auch alles Menschen.
Mhm.
Die gehen ja auch einfach morgens dann zum Job und sind dann Polizisten. Was war denn für dich so die größte Herausforderung? Also
ich glaube, eine Rolle zu spielen, mit der man sich identifiziert und eine Polizistin spielt, ist schon herausfordernd in diesen Zeiten.
Ja, glaube ich nämlich.
Und auch durch die Arbeit mit der Polizei, die Polizeiarbeit in Schutz zu nehmen und diese Exekutive in Schutz zu nehmen.
Mhm.
Vor allem jetzt, wo auch viel wieder mit Polizeigewalt Bilder umgehen. Deshalb finde ich sehr schwierig oft, was in sozialen Medien geteilt wird, weil es keinen Kontext gibt.
Ja.
Und es gibt zum Beispiel etwas, da habe ich letztens drüber nachgedacht, weil ich habe bei einer, der ich folge, ein Video gesehen von Polizisten, die jemanden verhaften und sich auf den draufschmeißen. Und das sieht natürlich wahnsinnig brutal aus.
Mhm.
Und es gibt wieder keinen Kontext.
Ja.
Und jetzt weiß ich aber zum Beispiel, natürlich weiß ich nicht, welche Situation das ist. Und ich gehe auch davon aus, dass die Situationen sehr oft sehr brutal sind und die Leute, die Polizisten auch über die Stränge schlagen. Davon kann man ausgehen. Aber zum Beispiel diese Methode, wenn jemand festgenommen wird, dass sich dann 5 Leute auf den draufschmeißen, ist eine Polizeimethode, die gelehrt wird.
Ja.
Weil jemand, und wir haben das selber ausprobiert in diesen Trainings.
Ah, spannend.
Wie ist es, wenn 2 sich auf einen legen, 3, 4? Weil du musst die Person fixieren. Leute entwickeln unbändige Kräfte.
Ja.
Und es ist unter anderem um Sicherheitsgründe, Sicherheit zu schaffen für die festgenommene Person, dass du alle Gliedmaßen sozusagen fixierst und die fixierst du am besten mit deinem ganzen Körper. Und deshalb legen die sich quasi, wenn die Person so liegt, also senkrecht, legen die sich quer hintereinander
auf
die Person, damit die sich nicht mehr bewegen kann, bis die festgenommen ist. Und das sieht wahnsinnig brutal aus.
Verstehe.
Es wurde an mir selbst exerziert, wahrscheinlich nicht in der Brutalität, in der es bei einer Demo oder sonst
ist. Naja, aber das Gewicht hast du trotzdem drauf.
Und es tut jetzt aber auch nicht wahnsinnig weh. Also es ist jetzt, die machen ja, also trotzdem will ich das natürlich alles nicht in Schutz nehmen. Ich finde nur auch da, das war für mich schwierig, wie spiele ich einen Polizisten? Auch ich komme aus einer linksgrün versifften.
Das versiffte Pack, sagt
genau,
man
ich komme
so
aus einer linksgrün versifften Freundeskreis.
Ja.
Und da stellt man sich da natürlich auch Fragen.
Und wie war das jetzt in deinem Freundeskreis mit den linksgrün versifften Freunden?
Ja, ich spiele ja auch immer noch nur eine Rolle. Ne? Die sind dann natürlich manchmal so, hier kannst du eigentlich immer die Bullen verteidigen. Und ich denke mir so, ja komm, es gibt in jedem Job gibt's Scheißleute und gute Leute. Und ich habe wirklich viele tolle PolizistInnen getroffen, die einfach Bock haben, diesen Job zu machen und den auch so zu machen, dass er gut ist, dass man nicht Leute verletzt, dass man einfach dafür da ist, für Recht und Ordnung zu sorgen.
Ey, ich meine, Polizei, das Grundprinzip dessen macht so Sinn.
Ja, es ist
also ich meine, das macht so Sinn. Es ist so wichtig, dass es die gibt. Und ich bin in meinem Leben auch immer mal wieder Polizisten begegnet. Also jetzt nicht in tatsächlich nicht in brenzligen
Wie
Situationen.
Oft wurdest du schon festgenommen?
Ja, eben
Stefanie
gar nicht.
Heinzmann.
Ich bin einfach der langweiligste Mensch auf diesem ganzen Planeten, so ne? Aber
das stimmt nicht.
Ja, aber so ne? Also mein Gott, also ich bin wirklich so ein Schluck Wasser, was mein Leben betrifft. Aber ich finde halt auch, was du gerade ansprichst, ne? So, du findest in jedem Job, in jeder Personengruppe, du findest in jedem Land überall dumme Menschen, ja, die sich nicht benehmen können und die einfach ihre Kompetenzen wahnsinnig überschreiten. Ja. Aber es wäre einfach schade, die alle in einen Topf zu greifen. Ich habe letztens nämlich auch gerade ein Video gesehen von einer Demonstration. Mhm. Und eine Freundin von mir hat mir dieses Video gezeigt und wirklich auch direkt so mit diesem: Guck mal, wie brutal die sind, Polizeigewalt, mhm, und brau, so. Mhm. Und hatte da auch direkt so einen Wut drin. Mhm. Und ich verstehe das total, weil ich bin auch grundsätzlich einfach immer Freund von Menschen. Und ich, ja, hätte, wenn es nach mir gehen würde, wären alle lieb zueinander. Ja, so, ne? Und gehen zur Therapie und, ja, kümmern sich um sich selbst. So. Aber ich habe mir dieses Video wirklich 3-4 Mal dann angeguckt, weil es mich dann interessiert. Weil, mhm, ich dann wirklich da einmal kurz reingehen will. Und ich sehe da einfach eine Gruppe, also alle Gruppen haben viel Wut im Gesicht, mhm, so, ne? Da sind Demonstranten, ich weiß nicht mal mehr, worum es ging, ehrlicherweise. Mhm. Es war gar kein Kontext. Überhaupt, ja, keiner. Und dann sind da halt Leute, die so nach vorne preschen, und dann habe ich mir aber auch mal so die Polizisten und Polizistinnen angeguckt und sehe da einfach auch viel Angst im Gesicht. Mhm. Also viel auch Überforderung und viel auch einfach nur so gegenhalten, ja, und viel sich wehren und viel, ich habe halt diesen Job jetzt und das ist halt meine Aufgabe. Ja. Und dann muss ich auch sagen, so, weißt du, die zwei Leute, die man da jetzt gerade so im Vordergrund des Bildes sieht, mhm, die beiden fighten da gerade einen Kampf, der gar nicht ihrer ist. Ja. Also von beiden nicht. Die einen versuchen, Partei zu ergreifen für halt eine Sache, für die sie kämpfen wollen. Und die anderen versuchen irgendwie, dass das hier nicht ausartet. Aber das sind zwei Menschen, die grundsätzlich gar kein Problem miteinander,
ja,
haben.
Ja, ja, voll.
Ne? Und das tut mir weh. So, also, mich belastet das auch.
Ich finde extrem, dass man ja auch, also das sind ja auch einfach nur Leute.
Richtig, ne? Es sind einfach Menschen.
Und wenn du, ich war ja jetzt da mal, konnte mal, deshalb können wir jetzt da kurz intensiv drüber reden, einen Sneak Peek bei der Polizeiausbildung gemacht.
Toll.
Und ich meine, wenn du da in dieser Polizeiakademie bist und du, ich habe dann irgendwie Leute gesehen, die da geübt haben, wie Demonstration funktioniert.
Ja.
Und die üben das natürlich nicht auf einer echten Demonstration,
richtig,
sondern die üben das mit der anderen Gruppe.
Wie könnte es denn sein?
Und wie können die sich da gegenseitig vorspielen? Wie kann es sein? Da bist du ja dann erst in der Situation. Und auch für die Menschen, die auf der Seite der Exekutive dann stehen,
ja,
ist es vielleicht das erste Mal. Und ich, ganz ehrlich, ich hätte auch keinen Bock, die ganze Zeit ins Gesicht gebrüllt zu bekommen.
Wirklich, voll.
Und trotzdem gibt es Leute, auch PolizistInnen, die einfach scheiße sind.
Richtig.
Ist einfach so.
Genau.
Und
aber es gibt auch Demonstranten, die einfach,
genau,
scheiße sind.
Und es ist einfach scheiße, dass,
richtig,
immer diese Beispiele, das ist genau wie, wenn jetzt irgendwie, ja, nee, ich will jetzt nicht so blöde Beispiele machen. Es gibt einfach in jeder Gruppe Leute, die rausstehen, oder sagen wir so, in Hamburg war ein friedlicher Protest von der Linken, mhm, also riesen, 100.000 Leute. Und 5 Linksradikale verwüsten eine Straße. Und das ist das Einzige, was übrig geblieben ist von der Demo. Weißt du, das ist halt scheiße. Und genauso kann man das, glaube ich, auf viele Punkte,
ja,
beziehen.
Ja, richtig, genau.
Und deshalb, wir ergreifen für niemanden Partei, aber wir sagen, guck doch ein zweites Mal hin.
Ich finde es mega spannend. Vor allem bringt mich das gerade wieder auch so zu diesem Punkt, weil du vorhin meintest, ne, SchauspielerInnen, mhm, brauchen auch eine Portion Narzissmus. Mhm. Ist ja auch da wieder, ne? Ich höre ganz oft, weil ich habe nicht so viele SchauspielerInnen in meinem Umfeld, ich, ja, höre ganz oft, boah, Schauspieler, mega schwierig. So, ne? Und das ist zum Beispiel nämlich auch so etwas. Ich finde das eine schwierige Aussage.
Ja,
ich finde es einfach wirklich eine schwierige Aussage. Und ich mag das, dass ich jetzt gerade mit dir am Tisch bin und dich darauf ansprechen darf.
Ja.
Weil auch da wieder, ich bin der Überzeugung, es gibt wahrscheinlich SchauspielerInnen, die wirklich sehr, sehr anstrengend sind.
Ja, klar.
Aber auch davon leben,
ja,
muss man ja auch sagen,
ja,
weil ich glaube, der Job ist echt krass. Also sich immer, wenn ich mir vorstelle, ne, du musst jetzt einen krassen Schreianfall spielen,
mhm,
so, du musst so richtig reingehen, mhm, mit allem, was du hast. Aber die Situation sieht ja so aus, dass du 34 Kameramänner, Frauen hast, mhm, Tonleute, also Runners, Regie, mhm, irgendwelche Leute mit Klemmbrettern, Styling, Hair and Make-up. Also es sind ja 800.000 Leute am Set.
Mhm.
Und jetzt stehst du inmitten von diesem Licht.
Yes.
Bitte hab einen Nervenzusammenbruch.
Ja, ja, schrecklich.
Also das ist krass. Also du musst alles loslassen können.
Ja.
Und dafür brauchst du ja auf jeden Fall, also alles, meiner Meinung nach.
Mhm.
Es ist wirklich krass, wie sehr du in dem Moment loslassen müssen kannst. Du weißt, was
so
ich meine.
So ähnlich.
So ähnlich.
Loslassen können.
Können musst. Das war's. Andersrum. Ich bin Schweizerin. Ich darf doch, ne?
Ja.
Ist das dann so etwas, bei dem du sagen würdest, dat, also sind das auch SchauspielerInnen, von denen du dich auch distanzierst? Die jetzt sehr schwierig dann sind?
Ja, was heißt, woher weiß ich, ob die wirklich schwierig sind?
Ja.
Also das ist ja auch was, also sorry, aber über mich wurde mal gesagt, ich bin schwierig, weil ich gesagt habe, dass ich gerne einen Stuhl am Set stehen hätte, wo ich mich raufsetzen kann. So Sachen sind es halt auch, ne? Also
es wird auch wahnsinnig fehlinterpretiert, vieles.
Natürlich,
ne?
Und es ist halt, man kann ja auch mal einen Scheißtag haben.
Ja, richtig.
Und dann vor allem als Frauen ist es schwieriger, dass du nicht als Zicke, als unhandelbar, als Diva giltst, nur weil du normale Ansprüche stellst. Wie
Wahnsinn.
Kann ich bitte einen Stuhl haben? Könnte ich einen, weiß ich nicht, einen Kaffee bekommen? Weißt du, das sind so, das ist immer die Sichtweise, die Sicht der Dinge. Deshalb würde ich von mir aus sagen, natürlich gibt es sicherlich Leute, die in meinem Beruf, die schwieriger sind,
ja,
oder die mehr Ansprüche stellen, weil sie aber auch schon lange im Job sind und,
ja,
weil sie um ihren Wert wissen und weil sie das auch machen, damit sie ihren Beruf in Ruhe ausführen können.
Ja, genau.
Also ich.
Gab es da schon mal eine Situation am Set, bei der du jetzt aber schon was dazu gesagt hast, die du kommentiert hast, wo du meintest so, ey, aber vielleicht.
Bei jemand anderem?
Ja.
Nö, aber ich habe das natürlich schon gemacht. Also ich hatte so eine Situation, da bin ich, das war ein bisschen asozial. Da wurde ich nicht, da musste ich früh anreisen und der Zug fiel aus.
Ja.
Dann kam ich an und es war kein Fahrer da.
Ja.
Ich konnte niemanden erreichen. Mhm. Ich wurde zu spät ans Set gebracht, dementsprechend. Und dann war der arme Runner natürlich da und meinte, du musst jetzt sofort in die Maske. Und ich so, ich muss jetzt gar nicht sofort.
Toll.
Ich ziehe jetzt erstmal meine Jacke aus.
Ja.
Dann gehe ich kurz zum Catering, hol mir einen Kaffee.
Ja.
Dann gehe ich zurück, hole meinen Text und dann kann ich von mir aus in die Maske gehen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und wenn du denkst, dass es anders sein soll, dann gehe ich jetzt nach Hause.
Otto.
Weil heute wurden der und der und der Vertragsbruch schon,
ja,
gebrochen. Oder
ja,
der Vertrag wurde hier und hier und hier gebrochen. Das,
ja,
bedeutet, ich muss heute nicht arbeiten.
Verrückt.
Wenn du das verantworten willst, das war wirklich ein bisschen gemein, aber ich war so abgefuckt.
Nee, aber...
Ich habe mich auch bei dieser Person danach entschuldigt und meinte,
süß,
es tut mir leid, aber
süß,
das war einfach kein guter Moment und ich kann nicht hier morgens ankommen, nachdem ich nicht, also nachdem nichts geregelt wurde.
Ja, genau.
Und das Erste, was ich zu hören bekomme, ist, du musst.
Los.
Ich muss nichts.
Aber wie cute, ich finde das so groß, weißt du, dann ja auch zu sagen, ja, das war jetzt vielleicht gerade sehr klar und,
ja,
sehr... auch forsch in dem Moment,
ja,
aber das waren meine Bedürfnisse. Und dann aber die Größe zu haben, sich trotzdem dann, weißt du, einmal zu entschuldigen und zu sagen so, ey, ich wollte dich ja nicht persönlich anraunzen,
genau,
aber das ging zu weit.
Ich mach das immer, weil es kommt auch manchmal vor, dass ich mal jemanden ankacke oder so. Und dann wissen oft,
voll
viele
schön.
Personen wissen auch oft, dass das der Moment gerade einfach scheiße
voll
ist.
Voll gut.
Dann gehe ich aber danach in meinen und sag denen, es tut mir leid, du bezieh das bitte nicht auf dich, es war einfach gerade eine angespannte Situation oder sowas.
Ey, das ist total schön, dass du das ansprichst, weil das ist für mich immer bei jedem Menschen, egal was passiert, immer das Zeichen von wahrer Größe und Menschlichkeit.
Ich finde das,
weil
auch
du
wichtig.
Kannst immer überreagieren.
Ja.
Immer. Wir sind nur Menschen.
Genau.
Jeder in jeder Position.
Ich meine, du wirst es ja wohl auch erlebt haben auf irgendeiner Venue oder auf einem Konzert oder dass irgendwas nicht
das,
klappt
ich
und dann
hatte,
schreit man halt den Techniker mal
Ich hatte das auch
so.
Schon mal am Flughafen. Ich komme da,
ja,
an, alles klappt nicht. Die raunzt mich irgendwie an wegen meinem Übergepäck. Alles geht nicht. Alles wird geraunzt und ich werd raunzt dann,
ja,
zurück. Und mehr, also es ist halt irgendwie morgens um 4:30 Uhr am Flughafen.
Lieb ich.
Und dann wirklich, ne, also es ist so geladen und dann wirklich so beim Pass rausholen einfach zu sagen so, ey, es tut mir mega leid, das hast du nicht verdient.
Mhm.
Dieser Ton ist absolut nicht in Ordnung. Sorry.
Ja.
Und dann ist ja sofort,
ja,
gut,
voll,
weil jeder kennt das,
ja,
da drin zu sein,
ja,
dass man diese Emotionen einmal kurz nicht unter Kontrolle
und
hat.
Und man weiß nie, aus welcher Situation die andere Person,
ja,
kommt.
Genau.
Und die weiß auch nicht, aus welcher Situation du kommst.
Och.
Das ist einfach so.
Wir ich haben, schön.
Wir haben etwas nicht geschafft heute. Wir haben heute nicht ins Freundebuch geschrieben.
Das stimmt.
Aber wir sehen uns ja nächste Woche wieder.
Richtig.
Und ich finde, dann beginnen wir damit.
Wir beginnen damit. Ich wollte auch noch die Fragen. Ich wollte,
ja,
auch noch Euro reinwerfen.
Also wir machen nächste Folge, machen wir hier nur Fragen, Dingsbums und wir nehmen uns nichts vor.
Das ist ein Deal.
Ja.
Das ist ein Deal.
Das machen wir.
Sehr
geil.
Gut. So machen wir es. Jasna, mir macht das viel Spaß mit dir.
Mir macht das auch sehr viel Spaß. Ich freue mich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen.
Ich auch.
Ja. Vielen Dank.
Danke.
Bevor wir hören, was unser Duo über das Gespräch denkt, gibt's hier noch einen Podcast-Tipp.
Ich wusste, ich habe keine Wahl. Das ist die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Und danach?
Danach ist nichts mehr, wie es war. Und das, weil sie diesen einen Menschen getroffen hat. Ich bin Natalia Juselewitsch und das ist Mein Mensch. Wir sind wieder da, mit neuen Geschichten über Begegnungen, die das Leben verändern. Zum Beispiel das von Sophie, die aus ihrer Sekte aussteigt, weil sie auf der Straße Steve kennenlernt, mit dem sie eigentlich nicht mehr sprechen darf.
Homosexualität war für mich die Ausgeburt des Teufels. Ja, aber ich bin deinem Charme einfach erlegen.
Es sind Begegnungen, die man nie vergisst. Wie bei Till. Der merkt durch die Begegnung mit dem Menschenrechtler Rupert Neudeck, wie er etwas in der Welt bewegen kann.
Rupert ist eben immer radikal, immer einsatzbereit. Und er hat dieses große Herz der Nächstenliebe. Das heißt, wenn er irgendwo anpacken kann, dann packt er irgendwo an. Und das kennenzulernen, ist ein Riesengeschenk.
Ich erzähle euch auch von Heike, die seit ihrer Jugend querschnittsgelähmt ist und sich erst durch die Idee eines ganz besonderen Menschen ihren großen Traum erfüllen kann.
Ausschlaggebend war das, was du immer sagst, Toshi. Orientier dich nicht an dem, was andere können, sondern kreier deine eigene Möglichkeit.
Mein Mensch. Mit neuen Geschichten ab 12. November jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt geht's weiter mit 1 plus 1.
Na, wie war's?
Total gut. Ich find's mega spannend, mich mit Jasna zu unterhalten. Vor allem, weil ich mal so einen ganz direkten Einblick auch in ihren Alltag krieg, so wie sie Dinge sieht, weil ich finde die Branchen schon unterschiedlich, Musik und Schauspiel. Der Alltag ist auch sehr unterschiedlich. Und sie ist einfach sau sympathisch. Also sau eine einfach tolle Frau.
Folge 2 war für mich fantastisch. Also ich finde es wahnsinnig schön, wie viele Parallelen man tatsächlich ziehen kann zwischen uns, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ich freue mich sehr, dass Stefanie so eine einfache, tolle Gesprächspartnerin ist, mit der man über alles reden kann, und finde wahnsinnig schön, wie wir vom einen ins nächste kommen. Finde wahnsinnig schön, einen Einblick in ihr Leben zu kriegen, und hoffe für die nächste Folge noch ein bisschen mehr über ihre Tour-Life und ihre Musikkarriere rauszufinden, und bin wirklich bisher sehr begeistert. Eine ganz tolle Person.
Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1@swr3.de. 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion: Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Redaktion: Gissi Winkler, Anna-Maria Meister und Annika Binger. Schnitt und Mix: Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen: Maximiliane Hecke. Line Producer: Lisa Golinski und Marc Bürkle. Außerdem an diesem Podcast beteiligt: Maxi Stumm und Amelie Kern.